Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Markéta Maurová. Zunächst die Nachrichten. Tschechien ist bereit, das Landwirtschaftskapitel in den Beitrittsgesprächen mit der Europäischen Union noch heute abzuschließen, sollte die EU die Produktionsquoten bei Schlachtrindern für Tschechien erhöhen. In Brüssel sagte dies heute der tschechische Außenminister Cyril Svoboda. Als die wichtigste tschechische Forderung bezeichnete er höhere Zuschüsse aus dem EU-Haushalt in den Jahren 2004 bis 2006 und verwies darauf, dass Tschechien laut des jetzigen EU-Vorschlages pro Kopf weniger als Slowenien erhalten soll. Über diese Forderung soll am kommenden Freitag in Kopenhagen verhandelt werden. In Brüssel wurde heute die letzte Verhandlungsrunde über Angebote und Zugeständnisse für die Beitrittskandidatenländer vor dem EU-Gipfel in Kopenhagen eröffnet. An den Gesprächen beteiligen sich das jetzige EU-Vorsitzland Dänemark, die EU-Kommission und die Außenminister der 10 Kandidatenländer. Die Kandidaten werden entweder begreifen, dass dies das beste letzte Angebot ist, oder sie entscheiden sich, auch bilaterale Fragen bis Kopenhagen offen zu lassen. Dort werden sie große Anstrengungen entwickeln müssen, um die Regierungsvorsitzenden der EU-Staaten dazu zu bewegen, über diese Dinge zu verhandeln, zitiert die Nachrichtenagentur CTK einen ungenannten Diplomaten aus Dänemark. Der Umgang mit Chemikalien soll sich ab 2003 nach neuen Regeln richten. Das tschechische Kabinett hat heute ein neues Gesetz angenommen, das Kontrolle, Verkauf, Verpackung, Bezeichnung, Registrierung sowie Ein- und Ausfuhr von Chemikalien neu regelt und den EU-Normen entspricht. Das Kabinett lehnte des Weiteren einen Vorschlag der Demokratischen Bürgerpartei ODS ab, die durch ein Gesetz künftig hohe Defizite im Staatshaushalt verhindern wollte. Das Handelsgericht in London beschäftigt sich ab heute mit dem Streit zwischen dem tschechischen Bankhaus Česká obchodní banka und der japanischen Investitionsbank Nomura. Das Gericht soll vor allem die Frage beantworten, ob die Vereinigung der Bierbrauereien Plzeňský Prazdroj und Pivovar Radegast und deren anschließender Verkauf an South African Breweries in Ordnung war. Nomura hatte diese Transaktion in den Jahren 98 bis 2000 durchgeführt und schließlich 629 Millionen US-Dollar von South African Breweries erworben. Die Entscheidung in dem Gerichtsverfahren wird heute oder am Dienstag erwartet. Tschechien habe den Charakter eines Missionsgebietes, das heißt eines Gebietes, das aus Sicht der katholischen Kirche Hilfe in Bezug auf den christlichen Glauben brauche. Dies sagte am Sonntag der Prager Erzbischof Kardinal Miroslav Vlk in New York. Er verwies dabei auf den Mangel an Priestern sowie die Senkung der Zahl der Gläubigen in Tschechien. Kardinal Vlk zelebrierte in New York einen Gottesdienst für die in den USA lebenden tschechischen Landsleute. Soweit die Meldungen durch das Tagesecho, führt sie Lothar Martin.
Tagesecho. Herzlich willkommen zum aktuellen Tagesecho von Radio Prag. In unserer heutigen Sendung haben wir zu folgenden Themen für Sie Beiträge vorbereitet. Die tschechischen Sozialdemokraten haben ihre Kandidaten für die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen nominiert. Aber der heimliche Spitzenkandidat wartet das Ergebnis der ersten Wahlrunde ab. Im tschechischen Gesundheitswesen kann man auf eine erfolgreiche fünfjährige Tätigkeit seit der ersten geglückten Lungentransplantation zurückblicken und pünktlich zum Fahrplanwechsel der tschechischen Eisenbahnen werden modernisierte Strecken in Betrieb genommen. Dies und mehr, sowie unsere Sendereihe Eurodomino, hören Sie in den nachfolgenden Minuten, zu denen ich Ihnen gute Unterhaltung wünsche. Wenige Wochen vor der Wahl des Nachfolgers von Präsident Václav Havel haben die regierenden Sozialdemokraten am Wochenende ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl nominiert. Damit ist fraglicher denn je, ob aus der ersten Wahlrunde am 15. Januar überhaupt einer der aufgestellten Kandidaten als Sieger hervorgeht. Silja Schultheiß berichtet.
Der sozialdemokratische Präsidentschaftskandidat heißt Jaroslav Bureš, seines Zeichens Vizepremier und Ex-Justizminister. Warum sich der Parteivorstand für ihn entschied, begründete Premier Wladimir Spidla unter Verweis auf die von den Sozialdemokraten unlängst in der Bevölkerung und unter Parteimitgliedern durchgeführte Umfrage. In ihr hatte am besten Ex-Premier Miloš Zeman abgeschnitten, den sich die Parteiführung allerdings am wenigsten als Kandidat gewünscht hatte und der eine Nominierung für die erste Wahlrunde selber ablehnte.
Miloš Zeman, který se dostavil na ústřední výkonný výbor, znovu
potvrdil, že Miloš Zeman hat vor dem Parteivorstand erneut bestätigt, dass sich nicht für den ersten Wahlgang nominieren lässt. Und deshalb halten es die Sozialdemokraten für taktisch richtig, dass es nichts Logisches gibt, um ernsthaft in den ersten Wahlgang zu ziehen, als denjenigen als Kandidaten zu nominieren, der in der Meinungsumfrage der Sozialdemokraten an zweiter Stelle hinter Miloš Zeman abgeschnitten hat. Und das ist Jaroslav Bureš.
Wie er sich selbst die Rolle des neuen Präsidenten vorstellt, beschrieb Bureš wie folgt.
V mých představách prezident spíše než na hradě jezdí po republice, diskutuje s občany.
In meinen Vorstellungen fährt der Präsident statt auf der Burg zu sein eher durch das Land, diskutiert mit den Bürgern, besucht die Regionen, fragt, wo es fehlt, kurz erkennt einfach das praktische Leben und trifft danach seine Entscheidungen. Es ist ein Präsident, der erreichbar ist, auch an wissenschaftlichen Veranstaltungen teilnimmt. Ich kann mir vorstellen, dass ich auch weiter vor Richtern und Anwälten Vorlesungen halte. Ich habe in den letzten zwei Monaten die Erfahrung gemacht, dass die Menschen so einen Präsidenten wollen.
Dass Bureš allerdings in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen erfolgreich abschneidet, gilt nahezu als ausgeschlossen. Denn nicht nur die Opposition schickt ihre eigenen Kandidaten ins Rennen. Die konservativen Bürgerdemokraten ihren langjährigen Chef Václav Klaus, die Kommunisten den Rechtsanwalt Miroslav Křižanecký und die kleine demokratische Bürgerallianz die Senatorin Jaroslava Moserova. Umstritten ist Bureš aber auch in den eigenen Reihen, sprich bei den Koalitionspartnern der Sozialdemokraten. Sie werfen dem frisch nominierten Präsidentschaftskandidaten unter anderem seine dreijährige Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei vor der politischen Wende von 1989 vor. Beide Koalitionspartner werden daher mit großer Wahrscheinlichkeit ihre eigenen Kandidaten nominieren. Bei den Christdemokraten deutet alles auf Senatschef Petr Pitat hin. Die Freiheitsunion, so deutete deren Chef Ivan Pilip am Wochenende an, würde Pitat oder Ombudsmann Otakar Motyl favorisieren. Genaueres wird man voraussichtlich nach den montäglichen Beratungen der Freiheitsunion wissen. Falls keiner der Kandidaten am 15. Januar aus drei Wahlgängen als Sieger hervorgeht, besteht entweder die Möglichkeit, dass innerhalb von zwei Wochen eine erneute Wahl stattfindet oder aber die politischen Parteien eine Verfassungsänderung durchsetzen und der Präsident vom Volk gewählt wird.
Ein kleines Jubiläum gibt es Ende Dezember auf dem medizinischen Sektor Tschechiens. Vor 5 Jahren nämlich wurde die erste Lungentransplantation des Landes durchgeführt. Seither wird jenes Programm hier mit großem Erfolg betrieben. Und auch die gut nachbarschaftlichen Beziehungen zu österreichischen Fachkollegen spielen dabei eine nicht unbedeutende Rolle. Hören Sie mehr im folgenden Beitrag von Gerald Schubert.
Insgesamt 47 Lungentransplantationen gab es in Tschechien seit dem 22. Dezember 1997. An jenem Tag war im Fakultätskrankenhaus Prag-Motol die erste Operation dieser Art durchgeführt worden, und zwar von einem Chirurgenteam unter der Leitung von Professor Pavel Bavko, der auf diesem Gebiet auch heute noch als einer der anerkanntesten Spezialisten seines Landes gilt. Die Entwicklung der Lungentransplantationschirurgie verdanke Tschechien laut Bavko unter anderem dem österreichischen Chirurgen Walter Klepp vom Wiener Allgemeinen Krankenhaus.
Die Chirurgie lässt sich nicht einfach aus Büchern erlernen. Sie müssen jemanden wirklich arbeiten sehen. Wir hatten das Glück, dass wir in Wien Professor Klepetko kennengelernt haben, der europaweit einer der Spitzenfachleute für Lungentransplantation ist und außerdem ein ausgesprochen netter Mensch, der alle seine Erfahrungen mit uns geteilt hat. Zu ihm sind wir oft gefahren, um uns mit dieser Problematik vertraut zu machen.
Die Erfolge, die bislang in Prag-Motol erzielt wurden, können sich durchaus sehen lassen. 47 Eingriffe in 5 Jahren, das entspricht im Jahr etwa einem pro 1 Million Einwohner. Und damit liegt Tschechien im guten europäischen Durchschnitt, etwa gleichauf mit Deutschland und Großbritannien. Ein Problem besteht lediglich im Mangel an Spenderlungen. Was allerdings das Niveau betrifft, auf dem in Prag-Motol gearbeitet wird, so war auf einer Pressekonferenz auch Walter Klepetko aus Wien voll des Lobes.
Es ist hervorragend, ganz ehrlich. Ja, denn man muss bedenken, es ist das erste Zentrum in den östlichen Ländern, das wirklich diese Therapie voll etabliert hat. Und das ist eine sehr komplexe und schwierige Therapie. Das ist keine Frage.
Ja, das ist klar.
Daher glaube ich, dass diese Resultate wirklich gut sind. Eine Verbesserung der Resultate kommt natürlich auch mit einer längeren Erfahrung, das ist keine Frage. Aber umso beeindruckender sind die Resultate, die die Kollegen hier in diesen 5 Jahren erreicht haben.
Pünktlich zum Beginn des neuen Fahrplans der tschechischen Eisenbahn in České Dráhy, der am kommenden Sonntag, dem 15. Dezember, in Kraft tritt, sind dieser Tage in Böhmen und Mähren 2 rekonstruierte Streckenabschnitte fertiggestellt worden, die Bestandteile der europäischen Eisenbahnkorridore 1 und 2 sind. Es handelt sich zum einen um die 17 Kilometer lange Teilstrecke zwischen den nordböhmischen Städten Ustin nad Labem Aussig und Děčín-Těčín, die in modernisiertem Zustand bereits am Dienstag vergangener Woche für den Verkehr freigegeben wurde. Dank des Abschlusses dieser Baumaßnahme können die Züge auf der internationalen Trasse von Wien über Prag nach Berlin nun den Streckenabschnitt von Kralupy nad Vltavou bis hin zur deutschen Grenze mit einer Geschwindigkeit von bis zu 160 km pro Stunde durchfahren. Das ermögliche, so der Chef der nordböhmischen Eisenbahndirektion Jiří Kolář, dass sich die Reisezeit zwischen Prag und Děčín um 25 Minuten auf knapp 2 Stunden verringern wird. Ähnliches ist seit diesem Montag auch auf der zum zweiten Eisenbahnkorridor zählenden Teilstrecke zwischen den mährischen Städten Přeclav und Přerov möglich. Nach der Inbetriebnahme des modernisierten 24 Kilometer langen Streckenabschnitts zwischen Otrokovice und Přerov sollen Eurocity und D-Züge die ab Přeclav rund 100 Kilometer lange Strecke nunmehr in 55 Minuten und damit um 15 Minuten schneller als zuvor bewältigen. Rundfunkredaktorin Jana Semková fügt ergänzend hinzu:
Vlaky z Otrokovic do Přerova mohou nyní jezdit rychlostí až 160 km v hodině.
Die Züge können die Strecke von Otrokovic nach Přerov nun mit einer Geschwindigkeit von 160 km pro Stunde zurücklegen. Die Rekonstruktion dieser Strecke hat im Mai 2000 begonnen und sie hat Kosten in Höhe von 3 Milliarden Kronen, ca. 100 Millionen Euro, verursacht.
Spricht man über die Geschichte der tschechischen Nation, dann blickt man gewöhnlich weit in die Vergangenheit zurück, wo die Anfänge des ersten Staatsgebildes auf tschechischem Gebiet, verwoben mit dem Landespatron Wenzel, zu finden sind. Die Geschichte des neuzeitlichen tschechischen Staates ist wesentlich kürzer. Am 1. Januar 2003 begeht die Tschechische Republik das 10. Jubiläum ihres Bestehens. Mehr zu diesem Thema im folgenden Beitrag von Jitka Mladková.
Die Entstehung der selbstständigen Tschechischen Republik ist, wie allgemein bekannt, die Teilung der ehemaligen Tschechoslowakei vorausgegangen. Dass diese nach 74 Jahren ihres Bestehens mit dem 1. Januar 1993 aufhören wird zu existieren, das erfuhren die Tschechen und die Slowaken erstmals am 26. August 1992. An diesem Tag traten kurz vor Mitternacht die Regierungschefs der beiden Teilrepubliken, Klaus und Wladimir Mečiar, gemeinsam vor die Fernsehkameras, um der hiesigen Bevölkerung das Resultat ihrer Verhandlungen über die weitere Zukunft der tschechoslowakischen Föderation zu verkünden. Zu diesem Zeitpunkt galt diese Nachricht eher als eine Bestätigung der damaligen Entwicklung nach der politischen Wende im November 1989, die unter dem später oft in Frage gestellten Namen Samtener Revolution in die Geschichte eingegangen ist. Als Vorsitzende der Demokratischen Bürgerpartei ODS bzw. die Bewegung für eine demokratische Slowakei Hase DS, die kurz davor im Juni desselben Jahres Sieger der Parlamentswahl in der jeweiligen Teilrepublik geworden waren, führten Klaus und Mečiar seinerzeit im südmährischen Brnobrn ihre Gespräche über die weitere Gestaltung des gemeinsamen Staates. Genau gesagt, über dessen Teilung. Die slowakische Seite kam damals mit dem Vorschlag, die tschechisch-slowakische Föderation in eine freie Konföderation umzuwandeln, die auf einer gemeinsamen wirtschafts- und verteidigungspolitischen Basis existieren sollte. Dies hatte die tschechische Seite entschieden abgelehnt. Beide politischen Vertretungen haben sich dann auf die Teilung des Staates als die einzig mögliche Lösung der Situation geeinigt. Diese Entscheidung hatte in den beiden Teilrepubliken sowohl positive als auch negative Reaktionen ausgelöst. Sowohl Befürworter als auch Gegner der Teilung übertrumpfen sich in ihren Prophezeiungen, wobei die einen eine rosige und die anderen eine düstere Zukunft an die Wand malten. Nach 10 Jahren der getrennten Existenz der Tschechen und der Slowaken steht fest, dass weder die einen noch die anderen in einem Paradies auf Erden leben, aber auch keine Katastrophe erlitten haben. Ob sie in einem gemeinsamen Staat hätten besser leben können, ist wohl eine Frage für die Historiker. Immerhin, auf der Suche nach einer Antwort stößt man auch 10 Jahre nach der Trennung nach wie vor auf unterschiedliche Meinungen.
Soweit Jitka Mladková. Über die nun schon historischen Zeitabläufe bezüglich der tschechoslowakischen Trennung haben wir bereits in unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte am vergangenen Wochenende berichtet. Aus Anlass des 10-jährigen Bestehens der selbstständigen Republiken der Tschechen und der Slowaken wollen wir in den kommenden Tagen ihr gegenwärtiges Verhältnis unter die Lupe nehmen. Ab Dienstag, dem 10. Dezember, befassen wir uns, jeweils im Tagesecho, mit einem konkreten Thema und gehen dabei auf verschiedene Fragen ein, wie zum Beispiel die der Staatsbürgerschaft, der neuen Staatssymbole, aber auch der Beziehungen in den Bereichen Schulwesen, Kultur und Sport. Und zum Abschluss in unserem heutigen Tagesecho haben wir noch einen musikalischen Teil. Lena Romanov ist eine in Deutschland lebende tschechische Sängerin. Geboren wurde sie in Polná bei Iglau. Ihre Kindheit verbrachte sie in der damaligen Tschechoslowakei. Seit mehreren Jahrzehnten lebt sie bei Wiesbaden in Hessen. Lena Romanov hat jüngst eine neue CD herausgegeben. Vergangene Woche gab sie zudem ein Benefizkonzert in Wiesbaden. Unser Korrespondent Philipp Kaute hat vor dem Konzert mit Lena Romanov das folgende Gespräch geführt.
Lena Romanov, Ihr Konzert steht ja unter dem Namen In bester Gesellschaft. Was genau steht denn im Mittelpunkt von Ihrem Konzert? Also worauf können sich die Zuschauer freuen? Was werden Sie präsentieren? Ich habe gehört, es sind auch Chansons dabei.
Es sind Chansons dabei aus den 20er und 30er Jahren, sind Parodien drin und es könnte so unter dem Oberbegriff Musikkabarett laufen. Ich mache auch Parodien über klassischen Gesang, weil ich eben aus dieser Richtung auch komme.
Es handelt sich aber jetzt um ein Benefizkonzert. Wem kommt denn der Erlös zugute? Also für wen geht das Ganze?
Das Ganze wird vom Wiesbadener Kurier organisiert und initiiert. Und es ist eine Aktion, die heißt Ihnen leuchtet kein Licht. Und der Erlös, das wird über das ganze Jahr eigentlich schon diese Aktion gemacht, verstärkt natürlich vor Weihnachten. Und der Erlös geht zugunsten von karitativen Einrichtungen, die in Wiesbaden und Umgebung angesiedelt sind.
Zum guten Zweck ist ja nicht nur Ihr Konzert, sondern Sie haben jetzt neuestens auch eine CD herausgebracht. Damit tun Sie aber auch was Gutes. Das hat damit einen gewissen Zusammenhang.
Ja, das ist eine Weihnachts-CD, die ist jetzt frisch eingetroffen, praktisch noch feucht. Und ein Teil des Verkaufserlöses von dieser CD geht ebenfalls zu dieser Aktion, zugunsten dieser Aktion. Und wir hoffen, dass viele davon verkauft werden.
Sam pojďte, poběhněte, stáda pást zanechejte, pastýři nad stády bdící, stráž noční u nich držící k Betlému. Chvátejte, Ježíška, vítejte.
Soweit unser heutiges Tagesecho. In unserem Programm geht es nun weiter mit einer neuen Ausgabe aus unserer Sendereihe Eurodomino.
Eurodomino, Tschechien.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe von Eurodomino. Europa und seine Vereinigung, dies ist ein Schlagwort, das seit Jahren das neue europäische Geschehen dominiert. Aber die Vereinigung des früher getrennten Kontinents kann sich nicht nur auf der politischen Ebene abspielen, sondern auch der Bereich der Kultur ist in dieser Wiederzusammenfindung der Europäer unbedingt notwendig. Und der Kultur wollen wir uns auch im heutigen Eurodomino widmen. Durch die Sendung führt sie Dagmar Keberlova. Mittel- oder Mittelosteuropa ist ein geografischer Begriff, der ansonsten schwer definierbar ist. In einem sehr kleinen geografischen Raum kommen sehr viele unterschiedliche Kulturen zusammen, die miteinander nur lose zusammenhängen. Das, was diese Länder gemeinsam haben, ist das postkommunistische Erbe und der lange Weg zurück nach Europa, was immer das heißen mag. Nicht nur im Bereich der Politik, sondern auch auf kulturellem Gebiet gibt es Bemühungen, den Trennungen aus der Vergangenheit entgegenzuwirken. Eine sehr gute Leistung ist beispielsweise die Zeitschrift Kafka, die vom Goethe-Institut Internations in den folgenden Sprachen erscheint: Deutsch, Tschechisch, Slowakisch, Polnisch und Ungarisch. Eine weitere Veranstaltung, die vor einer Woche in Prag gestartet wurde, ist die von der Konrad-Adenauer-Stiftung organisierte internationale Seminarreihe über europäische Identität. Diese Konferenzen sollen künftig jedes Jahr mit Schriftstellern und Literaturwissenschaftlern in einem anderen osteuropäischen Land stattfinden. Bei der Eröffnung der Konferenz Literatur, Werte und europäische Identität in Prag begrüßte Präsident Václav Havel die Veranstaltung als Beitrag zur Vertiefung der deutsch-tschechischen Beziehungen vor europäischem Hintergrund. Es sei wichtig, sich über die Identität Europas klar zu werden, schrieb der Präsident in einem Grußwort. Der Generalsekretär der Adenauer-Stiftung, Wilhelm Staudacher, nannte Kulturpolitik eben auch Friedenspolitik. Nicht nur der Austausch von Waren, auch der Austausch von Ideen mache Europa reich, unterstrich Staudacher in Prag. In einem ähnlichen Sinne äußerte sich in Prag der stellvertretende Vorsitzende der Adenauer-Stiftung und Vizepräsident des Deutschen Bundestags, Dr. Norbert Lammert. Ist sich die hohe Politik der Bedeutung der Literatur und Kultur für die Vision eines neuen Europas bewusst? Diese Frage beantwortete Herr Lammert in einem Gespräch mit Jan Tuma, Redakteur des öffentlich-rechtlichen Kultursenders Vltava, wie folgt.
Das will ich jedenfalls sehr hoffen und nicht ohne Grund werbe ich ja mit Nachdruck dafür, dass die Politik sich nicht gewissermaßen als extraterritoriales Gebiet in einer Gesellschaft versteht, sondern dass sie die Kultur als ganz unverzichtbaren Bestandteil ihres eigenen Verständnisses des Umgangs mit Gesellschaft und der Gestaltung von Gesellschaft begreift. Für mich hat nie ein Zweifel daran bestanden, dass das europäische Projekt mindestens so sehr ein kulturelles Projekt wie ein politisches Projekt ist. Und dass es als politisches Projekt des Wiederzusammenbringens eines geteilten Kontinents nur dann eine Chance hat, wenn das gemeinsame kulturelle Fundament wieder gemeinsam wahrgenommen und auf diesem aufgebaut wird.
Mitteleuropa ist ein auf kultureller Ebene sehr vielfältiges Gebiet. Werden sich die kulturellen Verschiedenheiten Mitteleuropas nicht im Zuge des europäischen Vereinigungsprozesses verlieren? Norbert Lammert hierzu.
Das glaube ich ausdrücklich nicht. Ich habe ganz im Gegenteil den Eindruck, dass gerade wegen der Globalisierung und ihrer Unvermeidlichkeit das Bedürfnis nach lokaler und regionaler Identität und Identifikation wächst. Aus genau diesem Grunde wird nach meiner Überzeugung auch die europäische Gemeinschaft für die überschaubare Zukunft nie die Nationen ersetzen können, sondern sie wird eine durch gemeinsame Geschichte und gemeinsame Kultur begründete Verbindung von gewachsenen Nationen sein.
Besteht nicht die Gefahr, dass in der Zukunft die Völker ihre Sprachen und Kulturen verlieren? Ist die Erhaltung der eigenen Sprachen für die Nationen wichtig?
Ja, also ich stimme dem ausdrücklich zu. Ich habe gerade in der letzten Legislaturperiode des Deutschen Bundestages eine große parlamentarische Initiative gestartet, die sich mit genau diesem Thema Situation und Zukunftsperspektiven, Entschuldigung, in diesem Fall natürlich insbesondere der deutschen Sprache beschäftigt, weil es ein großes Risiko ist, dass im Zuge des Globalisierungsprozesses und seiner Unvermeidlichkeit der Bedarf an einem gemeinsamen Verständigungsmittel, der nun unbestreitbar ist, die Unverzichtbarkeit der einzelnen nationalen, zum Teil auch regionalen Sprachen für das Selbstverständnis der Menschen verdrängen könnte. Und das wäre eine Tragödie, die keineswegs nur ein kultureller Verlust wäre, sondern wiederum auch ein hohes politisches Problem darstellen könnte.
Die
In ihren Beiträgen diskutierten die Konferenzteilnehmer zum Beispiel über die literarische Verarbeitung von Diktaturen, über den Katholizismus in der zeitgenössischen polnischen Literatur sowie über die Rolle der politischen Lyrik während der Wende in Deutschland. Ein Höhepunkt war die Lesung von Prags Lied der deutschsprachigen Autorin Lenka Reinerová. Die 86-Jährige, die 1999 in Weimar mit dem Schillerring ausgezeichnet worden war, stellte ihr halbdokumentarisches Buch »Alle Farben der Sonne und der Nacht« vor, das nächstes Jahr erscheint. Am Auftakt der Konferenz in der tschechischen Hauptstadt nahmen etwa 70 Germanisten, Politiker und Publizisten teil, darunter Außenminister Cyril Svoboda, Erzbischof Kardinal Miroslav Vlk, die in Berlin lebende rumänisch-deutsche Autorin Herta Müller sowie Studenten aus Prag und Brünn. Die nächste Tagung soll 2003 in Danzig stattfinden. Und hiermit sind wir, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder einmal am Ende der Sendung angelangt. Danke, dass Sie mit uns dabei waren und auf ein Wiederhören in 2 Wochen freut sich Dagmar Keberlová.
Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní